Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Darf ich sagen, herzlichen Glückwunsch, ich habe es vielleicht, darf man drüber sprechen?
Ich meine, ich jetzt ist offiziell, ich meine, du kannst ruhig, also frag ruhig.
Mein Freund und Partner Oliver Pocher, Mega-Deal, den Mega-Deal des Jahres in der deutschen Entertainment-Branche. 3-Jahres-Vertrag bei Sat.1.
Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
Und das Konzept?
Das Konzept ist ja, ich nehme das Beste von hier mit.
Wieso? Ich bleibe. Ich fühle es intensiv. Ich kenne das Fernsehen gut genug, um zu wissen, dass die Sat.1-Bosse dich gekauft haben, um dich gegen Raab anzusetzen, um zu zeigen, jawohl, Late Night in Deutschland lebt wieder, wir haben einen neuen König.
Aber es heißt auch immer, Late Night kann nur einer.
Ja, das stimmt. Aber es ist kein Grund für dich, es nicht zu machen.
Ja.
Der Lehrling und der Meister, altersmäßig jetzt in der Ausgabe vom Medienmagazin am 4. April 2009 etwa genauso. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Fiene, Blogger und Medienjournalist.
Schönen guten
Tag. Ist das ein Thema in der Blogger-Szene, ob Pocher zu Sat.1 geht, bei der ARD bleibt, ob Harald Schmidt weitermacht oder ob er vielleicht dann doch wieder mal eine Weltreise macht?
Ja, besonders jetzt die letzte Sendung hat für viel Aufmerksamkeit
Ehrlich?
Gesorgt.
Doch.
Also die wurde wirklich stark beobachtet, weil das ja eigentlich auch ein kleines Medienmagazin war. Es ging ja eigentlich nur um Medien in der letzten Schmidt und Pocher Ausgabe.
Aber dann natürlich nicht gesehen im Fernsehen, sondern wahrscheinlich sich runtergeladen von YouTube, ne?
Oder per Livestream verfolgt.
Ja, auf der Republika in Berlin, der früher hieß das Blogger-Treffen, jetzt ist es ein Social Media Congress.
Ja? Genau.
Ja, gut. Hören wir gleich mehr.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Alte Vorurteile werden wir jetzt abbauen. Zum Beispiel, dass man sich in der Blogosphäre nicht für Harald Schmidt interessiert, fürs Fernsehen schlechthin. Und da kommt ja geradezu dieser Hinweis gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja die Sendung Bauerfeind auf Dreisat. Und nächste Woche Mittwoch, da ist Harald Schmidt zu Gast.
Sie sind ja eigentlich fast die einzige Moderatorin mit einer, mit so einer individuellen Ausstrahlung. Ja? Der Rest ist eigentlich charismatisch kurz vor der Parkuhr. Was aber nicht negativ ist, weil es ist ja endlich mal eine Parkuhr, in die man nichts einwerfen muss.
Das und vieles mehr gibt's in der neuen Ausgabe von Bauerfeind am Mittwochabend in Dreisat.
Ja, also das ist der Hinweis. Da wird man bestimmt auch erfahren, wie die Zukunft von Harald Schmidt aussehen wird. Der soll ja jetzt härter werden. So ein bisschen USA-Late-Night-mäßig. Wer ist da der klassische Name, Daniel?
David Letterman ist so das bisher ja immer das Vorbild
gewesen. Aber ich jetzt schon politischer.
Aber politisch gesehen, gerade im US-Wahlkampf im vergangenen Jahr, war das Jon Stewart. Und
richtig.
Harald Schmidt ist großer Fan von ihm.
Glaube ich auch, ja. Und wir werden uns sicherlich er hat ja mal gesagt, von Amerika lernen heißt kopieren lernen. Ich denke mal, da werden wir. Aber jetzt kehren wir erstmal zurück zu den 3 Tagen, 1. April bis 3. April in Berlin. Ja, das war irgendwie eine Akustikkennung von Republika 09, wenn man aufs Internet ging. Ich weiß gar nicht, ob das extra dafür designt wurde, wahrscheinlich nicht. Das klang doch so wie aus einem Titel herausgeschnitten, Daniel.
Ich weiß es auch nicht, wo das herkommt.
Ja, also ist ja auch egal. Wir reden jedenfalls darüber, worüber die Konferenz geredet hat, beziehungsweise die Teilnehmer während der letzten 3 Tage. Nämlich das Motto hieß ja Shift Happens, also nicht Shit Happens, Wandel passiert. Du hast ja dafür ja doch einige Teilnehmer befragt und warst auch bei vielen Foren dabei. Vielleicht erstmal so ein Gesamteindruck im Vergleich zum Vorjahr. Hat sich was verändert? Da haben wir ja auch schon drüber berichtet.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, jetzt gibt es was Neues und das kann man mit dem Wort Alltag sehr schön beschreiben. Also bei der ersten Republika war das noch ein kleines Blogger-Treffen, wie du ja gerade schon gesagt hast. Und jetzt ist das eine ganz normale Konferenz. Aber die ist überhaupt nicht steif. Es fühlt sich alles aber mehr nach Konferenzalltag an. Es sind in diesem Jahr rund 700 Besucher mehr dabei gewesen. Also 1600 Teilnehmer waren da. Und deswegen wurde neben der Kalkscheune auch zusätzlich der Friedrichstadt-Palast benutzt. Und ja, und wie sich die Republika so präsentierte, das passte auch perfekt zum Motto, also zum Wandel des Internets. Denn das Internet ist jetzt auch im Alltag angekommen. Für viele Menschen ist das inzwischen eine Selbstverständlichkeit, also ist ein tolles Werkzeug geworden. Und über 100 Veranstaltungen haben sich während der Republika genau mit diesem Wandel beschäftigt. Und eine Facette war da zum Beispiel auch das Thema neue Medienberufe. Markus Hündgen hat über den neuen Netzvideojournalisten gesprochen. Dieser filmt nicht nur, sondern liefert auch Texte, Töne und Bilder ab. Hündgen selbst ist Videoreporter beim WAZ-Portal Der Westen. Er sagt aber, es gibt noch viele Probleme bei seinem noch jungen Berufsstand.
Das ist ein bisschen die fehlende Akzeptanz, dass wir einfach auch in Medienhäusern nicht so richtig ernst genommen werden, oder generell nicht ernst genommen werden. Sowieso Webvideo wird ja eigentlich nicht ernst genommen. Heißt ja nochmal YouTube-Wackelbilder, und die einzigen, die im Internet richtig gut Video machen, das sind ja die Fernsehsender. Das ist aber nicht so. Das wissen viele nicht.
Dieser Wandel muss also auch noch bei den Entscheidern ankommen, zum Teil aber auch beim Nachwuchs, und da habe ich Markus Hündgen gefragt, was der Nachwuchs denn mitbringen soll.
Er muss besonders eine andere Denke mitbringen. Er muss monomedial arbeiten können, aber darf nicht monomedial denken. Sagt sich immer so leicht, weil alle sagen das. Das muss der Journalist, der heute im Markt bestehen will, können. Aber die wenigsten leben das auch. Das ist auch ein schmerzhafter Prozess, das so zu durchgehen. Halt Internet für Internet denken und besonders immer am Ball bleiben. Dass, wenn neue Sachen rauskommen, die auch mal einfach probieren und gucken, wie ich die für meinen journalistischen Alltag nutzen kann.
Also dieser Netzwandel, der auf der Republika besprochen wurde, beeinflusst also auch den Journalismus.
Ist für mich ein bisschen so, als würde ich in die Vergangenheit gucken. Also das Medienmagazin ist seit 99 akustisch im Netz. Seit 2001 stelle ich auch mal ab und zu so kleine Videos rein. Nicht, dass ich mich jetzt erhöhen will. Ich finde nur, die Diskussion ist ziemlich alt. Also von Revolution kann man doch also 2009 gar nicht mehr reden.
Ja, ich glaube, die Revolution liegt eher darin, dass jetzt dieser Wandel so schleichend passiert. Und darüber hat auf der Republika auch der Soziologe Benedikt Köhler gesprochen, und ich habe den Social-Media-Experten gefragt, worin diese Veränderung besteht.
Also ich glaube, eine der wichtigen Veränderungen ist, dass man dieses Gefühl nicht mehr hat, das Internet ist irgendwie ein entfernter Ort, in den man hingeht. Also so dieses, was man aus den ganz frühen Werbungen kennt, irgendwie bin ich jetzt drin, sowas. Also dieses, man geht in das Internet, dass das eigentlich abgelöst wird von so einer Allgegenwart, von so einer ständigen Präsenz des Internets. Man ist selber, man lebt im Internet. Also das ist um uns herum wie so eine Wolke. Ich trage es letztlich mit meinem Handy immer in meiner Tasche. Also muss ich nicht irgendwo hingehen, sondern es ist immer da.
Das ist natürlich nicht nur eine Herausforderung für alle Nutzer, sondern jetzt auch für Firmen oder Medienhäuser, die sich mit dem Internet auseinandersetzen müssen.
Aber das gilt natürlich auch für das Verhältnis von Journalisten und Internet. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder von dem Kampf zum Beispiel zwischen Bloggern und Journalisten berichtet. Also wer hat hier eigentlich was zu sagen? Hat hier auch ein Wandel stattgefunden? Also sprich, ist der Alltag hier inzwischen eingekehrt oder bekämpfen sich Berufsjournalisten mit Amateurjournalisten oder wie man die auch nennen will, die Blogger?
Ja, also da war ich echt erst ziemlich erschrocken, denn in der Vorberichterstattung der Republika ist diese Frage wieder aufgetaucht und ich dachte, das sei längst vom Tisch. Und deswegen habe ich mit zwei Journalisten gesprochen, die auch Blogger sind. Zum Beispiel Ulrike Langer vom Medium Magazin, und ich habe die Medienjournalistin gefragt, ob sie diesen Diskurs zwischen Bloggern und Journalisten inzwischen auf Augenhöhe erlebte.
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Da hat sich nicht allzu viel getan. Da gab es am ersten Tag ein Beispiel dafür. Da saßen Journalisten auf dem Podium und haben darüber geredet, wie fantastisch es ist, mit Bloggern zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel Jakob Augstein vom Freitag saß da. Der Freitag ist ja gerade relaunched worden. Die haben einen neuen Online-Auftritt, wo Blogs mit eingebunden sind. Es rumort aber im Hintergrund sehr. Die Blogger fühlen sich nicht ernst genommen. Die ersten springen wieder ab. Wenn man Augstein auf der Bühne erlebt hat, kann man das verstehen. Denn das eine Reden und mit seiner Körperhaltung und mit der Art der Worte was ganz anderes ausstrahlen, das war schon sehr frappierend. Ich habe hinterher auch mit einigen Bloggern gesprochen, die sehr enttäuscht waren. Denn diese Diskrepanz zwischen klassischen Medien und Bloggern, diese Diskussion, die sich seit Jahren hier durchzieht, ich glaube, viele Blogger wollen die gar nicht. Die würden viel mehr mit Verlagen kooperieren wollen, aber sie wollen natürlich ernst genommen werden.
Das Gleiche habe ich den Handelsblatt-Reporter und Blogger Thomas Knüver gefragt. Er sagt Ähnliches.
Es ist immer noch schwierig. Es ist immer noch so, dass viele klassische Medien in Deutschland keine Lust haben, sich mit der gesamten Veränderung der Kultur und der Gesellschaft durch das Internet auseinanderzusetzen. In Deutschland assoziiert man das Internet grundsätzlich mit Negativen. Da gibt es Kinderpornografie, Raubkopien und Killerspiele. Es gibt auch überhaupt keine Videospiele, nur Killerspiele. Und die klassischen Medien machen da ganz heftig mit. Das ist auch möglicherweise eine Art Abwehrhaltung, weil sie erkennen, dass das Internet eben auch ihr eigenes Geschäft verändert.
Ja, und er sagt auch noch weiter, dass die Medienentscheider ihre Hausaufgaben machen müssen, um mit dem Wandel durch das Netz Schritt halten zu können. Nach seinen Worten müssten sie verstehen, dass das Internet nicht mehr weggeht.
Wir werden gleich hören so ein paar Stimmen von ein paar Bloggern, die ich gestern zufällig getroffen habe. Das ist natürlich nur eine Zufallsumfrage, aber bevor wir sozusagen diese Totschnipsel hören und du auch welche jetzt einspielen willst, so mal ganz pauschal, tendenziell. Welche Atmosphäre hatte der Kongress? Wie wurde er intern bewertet?
Also in den letzten 2 Jahren war das eine hervorragende Stimmung unter den Teilnehmern und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, waren viele Stammbesucher erst einmal über diese neue Größe irritiert und ich glaube, daran haben sich die meisten aber dann doch inzwischen gewöhnt und die Journalistin Ulrike Langer ist sehr differenziert in ihrem Fazit.
Also ich habe hier ganz fantastische Vorträge gehört, herausragend auf jeden Fall Lawrence Lessig, was schon eher eine Multimedia-Show war. Und ich habe auch Vorträge gehört, wo ich mich doch sehr darüber gewundert habe, dass man sich vorab so wenig Gedanken darüber gemacht hat, was die Zielgruppe ist. Man hat einfach am Publikum vorbeigeredet. Das habe ich hier auch erlebt.
Da spielte sie auf den Wikipedia-Erfinder Jimbo Wales an. Das ist ja ein spannender Gast, aber mich persönlich hat er enttäuscht, denn er hat einfach erklärt, was die Wikipedia ist. Das wussten alle im Saal und da hätten sich viele Visionäreres gewünscht. Ulrike Langer nimmt trotzdem aber was Feines mit nach Hause.
Inhaltlich nehme ich eigentlich als Journalistin hier weniger, gar nicht so sehr viel mit, denn als Bloggerin, ich bin ja auch Medienbloggerin und die Gespräche mit anderen Bloggern, die haben mir ja das meiste gebracht.
Ja, und da sich Medienschaffende auch mit der neuen Internetkommunikation beschäftigen sollen, ist die Republika, würde ich mal so sagen, weiter eine Pflichtveranstaltung. Und ich glaube, einen direkteren Kontakt zu den Internetköpfen bekommt man in Deutschland nirgendwo.
Wir werden gleich weiteres hören von der Republika. Erstmal bis hierhin vielen Dank, wie Friedrich Küppersbusch immer zu sagen pflegte. Daniel Fiene mit seiner Einschätzung. Twitter-Leser wissen es schon ein paar Minuten eher. Es geht um die Republika 09, dem Social-Media-Kongress in Berlin in dieser Woche. Und auch Nutzer von YouTube kennen eigentlich schon einen Teil des Interviews mit Johnny Häusler. Er ist ja einer, der Republika mit hervorgebracht hat, ehemals auch Radiomoderator. Vielleicht werden die einen oder anderen ihn von Fritz Radio for You oder SFB2 noch kennen. Er ist der Betreiber von Spreeblick und war früher ja der Frontmann von Plan B, wie auch immer. Aber bevor Johnny Häusler sozusagen die Bilanz der Republika abgibt, 2 Blogger, die ich zufällig gestern am Rande mit einer Bierflasche nach dem Kongress getroffen habe.
Ja, ich bin Markus Angemeyer, Cosma.de. Bin schon seit seit 3 Jahren hier gewesen und ist doch erstaunlich, wie es gewachsen ist und jetzt auch die größere Lokation nötig ist und so weiter. Und auch viele, viele neue Gesichter, die auch nicht nur neu da sind, sondern auch noch wenig Wissen mitbringen, wie man merkt. Also vor allem nicht unbedingt, was das Technische angeht, aber was diesen politischen und gesellschaftlichen Aspekt angeht. Ich habe zuletzt einen Workshop gesehen über den Wahlkampf, den bevorstehenden, und wie da die Ansätze absehbar sind, wie das Medium eingesetzt wird. Und die sind immer noch sehr erschreckend. Unprofessionell letztlich. Und diese Beteiligung des Menschen und der Partizipation lässt einfach, ist wahrscheinlich eine kulturelle Frage einfach in dem Land. Aber das Medium Internet ist einfach dafür geschaffen, dass die Menschen teilnehmen.
Ich habe gerade festgestellt, Dani sagte, ach, kenne ich, dass Blogger sich tatsächlich kennen wie so eine große Familie. Wer war das eben?
Ja, also der Cosma, der ist schon ziemlich bekannt. Der ist hier in Berlin beheimatet und ist seit Jahren in der Blogosphäre unterwegs. Und er schaut auch sehr genau auf diese Themen. Wie entwickelt sich das Bloggen, das Verhältnis auch zur Öffentlichkeit? Wie funktioniert diese Kommunikation? Und da hat er immer ein sehr gutes Auge drauf.
Den nächsten Interviewpartner, den kenne ich sogar. Der taucht immer mal wieder auf bei irgendwelchen Medienkongressen oder IFA. Da begegnen wir uns und er stellt sich selbst vor.
Mein Name ist Oliver Pritzke. Ich bin interessiert an Medien, Web 2.0 und diesen ganzen Themen. Habe auch ein eigenes Weblog, einen eigenen Twitter-Account, also diese Kurznachrichten, 140 Zeichen. Und bin jetzt zum 3. Mal auf der Republika. Und nachdem die ersten beiden Tage doch schon eine große Nabelschau waren, sehr selbstreferenziell, bin ich sehr glücklich, dass am 3. Tag mit dem Vortrag von Cory Doctorow und vor allen Dingen mit dem Auftritt von Ezra, einer politischen Aktivistin aus Bahrain, die ernsthaften Themen und zum Teil auch deprimierenden Anekdoten in der Republika aufgetaucht sind. Ezra, die Aktivistin, hat halt gezeigt, mit welchen Internetwerkzeugen dort über Konfessionen hinweg, über Vorurteile hinweg, Juden, Christen, Moslems, Bahai, sich untereinander austauschen. Zum Teil ist es ja verboten, in manchen Staaten mit Juden zu reden als Muslim. Und die halt auch gezeigt haben, wie man mit offiziellen Trailern vom Tourismusbüro Ägypten, wenn man die umschneidet, wie man dann halt politischen Erfolg erzielt. Und das wurde sehr dankbar aufgenommen. Es gab, glaube ich, den längsten Applaus für diese Aktivistin und für Cory Doctorow auf der Republika.
Das ist auch die Bilanz übrigens von Johnny Häusler. Ich will kurz was vorwegnehmen. Johnny Häusler habe ich kurz erklärt. Alter Radiomann, alter Musiker in Anführungszeichen und neuer Blogger, aber auch schon ziemlich lange, immer der Zeit so ein bisschen voraus. Ihn fragte ich, ob denn mit der Republika 09, der dritten Republika, nicht schon sozusagen die Belastungsgrenze erreicht ist und ob es überhaupt eine weitere Entwicklungsmöglichkeit gibt, ob man nicht eigentlich am Rande der Kapazität jetzt ist mit solch einem Kongress.
Steigerung gibt es ja immer in verschiedenen Richtungen, also entweder quantitativ oder qualitativ. Ich glaube, qualitativ kann man sich immer steigern. Also ich glaube, da sind wir bestimmt noch nicht da angekommen. Ich fand dieses Jahr, dass wir ein paar wirklich herausragende Redner hatten. Das war immer gut und man hat immer viel mitnehmen können, finde ich, aber ich war wirklich begeistert. Ich meine, jemanden wie Lessig mal live sehen zu können, ist eine klasse Geschichte. Aber auch inhaltlich Ezra zum Beispiel, die wirklich da aus dem Mittleren Osten berichtet, aus Ägypten, wo auch immer mal wieder klar wird, manchmal machen wir uns hier Luxusprobleme. Wenn es wirklich darum geht, diese Medien, diese Online-Medien dafür einzusetzen, damit du überhaupt irgendeine Stimme hast. Und nicht, um nochmal explizit was auszudrücken, sondern also was sie erzählt hat über Frauen, dass Frauen überhaupt nicht in den Medien vorkommen. Weder in Print noch im Radio oder so. Und dass diese Medien ja sowieso nochmal sehr eingeschränkt sind. Das ist natürlich hochspannend und da kriegt man ja fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man so denkt, Gott, und ich reg mich auf. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Also auch hier gibt es ja Ansätze, politisch so zu Restriktionen einzuführen, dass es nicht mehr schön ist. Und es ärgert mich auch, dass das nicht viel mehr thematisiert wird. Ich weiß, das Internet ist immer so ein, für den Mainstream so ein nicht greifbares Thema. Aber es muss doch klar sein, dass das ein Thema ist, was in den nächsten Jahren immer wichtiger wird. Und wenn wir diesen Raum nicht erhalten, dann ist der weg, bevor wir alle am nächsten Morgen aufwachen. Und also ich glaube, wir haben ein paar sehr gute Redner gehabt. Ich glaube aber, das ist immer noch steigerungsfähig. Es gab so ein paar Themen, das Thema Bildung zum Beispiel, was zum Glück, bin ich ganz froh drüber, weil das eigentlich immer so trocken ist. Wo man immer so denkt, ach ja, und dieses Bildungsthema und so. Aber es ist extrem gut angekommen. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil das auch so auch mir und ganz besonders Tanja sehr am Herzen lag. Also meine Frau, die auch die Republika mitveranstaltet und mit der ich zusammen Spreeblick mache. Und die hat da ein paar ganz tolle Leute hingekriegt. Und das war klasse zu sehen, dass auch das bei der Republika ankommt, bei den Leuten. Und dass die auch begeistert von dem war, was die Frau erzählt hat. Das heißt, also Steigerungen sind trotzdem immer drin, klar. Und wir vergessen Themen oder wir haben Themen nicht gut genug besetzt oder so. Das gibt es alles. Was die Quantität angeht, haben wir definitiv mit den 1500 Leuten, die es diesmal waren, eine Grenze erreicht der Belastbarkeit. Also wir sind ja keine professionellen Veranstalter, das darf man dabei nie vergessen, sondern wir machen alle eigentlich was anderes. New Thinking macht Open Source Business, Spreeblick ist bringt einen Blog raus und fungiert als Dienstleister, um genug Geld zu verdienen, um Blogautoren auch mal zahlen zu können und so. Das heißt, ich halte Vorträge, wir bauen mal eine Website für ein Unternehmen und alles so eine Geschichten. Und dann macht man mal noch eben eine Veranstaltung für 1500 Leute. Und wer sowas mal gemacht hat, der weiß, dass das nicht so ist wie eine Party veranstalten. Also da kommen von Security über den ganzen anderen Kram bis hin zu natürlich der Saalmiete, also den Mieten, kommen plötzlich Summen zusammen, was nicht mehr schön ist. Also musst du Sponsoren dazu kriegen. Und in Zeiten der Finanzkrise Sponsoren zu finden, und das wiederum war Andreas Gebhardts Job, ist echt Hölle. Und dass er das hingekriegt hat, ist unfassbar. Und der Mann läuft auch auf dem Zahnfleisch. Und um jetzt den letzten Namen im Bunde auch noch zu nennen, Markus Beckedahl, dessen Kontakte durch die ganze Creative Commons Arbeit und durch die ganze Open Source Arbeit dazu geführt haben, dass wir Leute wie Jimbo Wales hier hinkriegen, der als Wikipedia-Gründer bei anderen Veranstaltungen durchaus ganz, ganz andere Honorare aufruft. Oder jemand wie Cory Doctorow, der auch anständig Geld dafür nimmt, weil das ist teilweise, wovon die Leute leben. Und der halt bei der Republika sagt, ey, mach ich. Das ist ein Hammer.
Ja, wir profitieren vielleicht ein bisschen von Jimbo Wales. Wir haben eine Zusage, für Montag ihn interviewen zu können, und vielleicht erzählt er uns dann mehr als auf dem Kongress. Zu hören dann im nächsten Medienmagazin. Das vollständige Interview mit Johnny Häusler, etwa 15 Minuten, gibt es dann sozusagen als Long Version im Podcast.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Daniel Fiene immer noch zu Gast im Studio, der eben ganz interessiert auf die Tweets geguckt hat, bei twitter.com/medienmagazin zum Beispiel. Und da hat jemand was kritisiert?
Naja, zumindest angemerkt. Also wir werden intensiv gehört und begleitet. Zum Beispiel hat hier Compuccino geantwortet: Höre mir Fiene auf Radio 1 an. Aha, Cosma ist ein bekannter Blogger. Haben wir gerade drüber gesprochen. Er hat ja ein kurzes Statement abgegeben. Muss ich sagen, irgendwie... Das war natürlich komprimiert dargebracht. Der twittert natürlich auch und ganz viele andere Sachen macht er im Internet.
Ja, 140 Zeichen beim Twitter und hier auch in der Sendung bis 19 Uhr. Wir müssen einfach immer uns ein bisschen auch komprimieren. Deswegen gleich zum Old-Fashioned-Media-Problem dieser Woche. Die ARD-Intendanten bzw. die Intendantinnen und Intendanten haben getagt in München. Und da ging es auch um den RBB, aber es ging vordergründig auch erstmal um Geld. Und Werner Lange hat den ARD-Vorsitzenden dazu interviewt.
Herr Buttgust, alle 4 Jahre gibt es eine Erhöhung der Rundfunkgebühr. Jetzt sagt die ARD, in den nächsten 15 Jahren wird man 15% weniger Geld einnehmen. Wie passt das zusammen?
Schon bisher hat die Gebührenerhöhung im Grunde nur die allgemeine Inflationsrate ausgeglichen. In der laufenden Gebührenperiode geschieht nicht einmal das. Also wir haben ein reales Minus. Aber die Entwicklung, auf die wir uns jetzt einstellen müssen, ist praktisch nicht beeinflussbar. Da gibt es externe Faktoren. Das ist einmal die demografische Entwicklung der Bundesrepublik. Es wird weniger Menschen, weniger Haushalte geben in den nächsten 15 Jahren, demzufolge weniger Gebührenzahler. Und wir spüren auch die wirtschaftliche Entwicklung. Es wird einfach mehr Hartz-IV-Empfänger geben, es wird mehr Gebührenbefreiungen, mehr Forderungsausfälle geben. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren sehr sorgfältig analysiert und sind zu dieser Prognose gekommen, auf die wir uns jetzt einfach einstellen müssen.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat besonders darunter zu leiden, dass viele Radio- und Fernsehnutzer von der Rundfunkgebühr befreit sind. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten im Dezember die ARD zu mehr Solidarität aufgefordert. Was sagt die ARD dazu?
Dieser Aufforderung hätte es nicht bedurft. Die Arbeitsgemeinschaft, und das heißt ja ARD, ist sich der Solidarität bewusst, ist der Solidarität verpflichtet. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch immer geschafft und wir haben es auch diesmal geschafft. Wir haben jetzt ein Darlehen vereinbart, das den RBB helfen soll, seine schwierige Lage zu konsolidieren. Gleichzeitig muss man aber darauf hinweisen, dass in einer sich verschlechternden wirtschaftlichen Gesamtlage natürlich auch die Voraussetzungen für interne Verteilung, für Solidarität immer schwieriger werden. Deswegen müssen wir uns insgesamt darauf einstellen, dass wir strukturell uns auch eben auf magere Zeiten einrichten.
Was wird der RBB bekommen und von wem?
Der RBB bekommt ein Darlehen in Höhe von 20 Millionen Euro, das aufgebracht wird vom Westdeutschen Rundfunk, vom Südwestrundfunk, vom Norddeutschen, dem Bayerischen und dem Mitteldeutschen Rundfunk.
Die Intendanten haben sich aber nicht nur mit Geld beschäftigt. Eine RTL-Studie belegt, der Sender sei in Bezug auf Qualität und auch in Bezug auf Quote in Deutschland die Nummer 1. Nach einer von der ARD in Auftrag gegebenen Studie haben ARD und ZDF die höchsten Nachrichtenqualitäten. Ein bisschen wundert es dann, dass man es immer noch nicht geschafft hat, für die Tagesthemen eine einheitliche Zeit zu finden. Woran liegt das?
Zunächst einmal, die uneinheitlichen Anfangszeiten der Tagesthemen sind ein Fehler, der mich auch stört, der die Zuschauer stört. Aber er schlägt überhaupt nicht durch auf die Qualität der Tagesthemen. Die Tagesthemen sind, glaube ich, mit der Tagesschau das Zugpferd der deutschen Fernsehnachrichten. Sie setzen Maßstäbe. Und deswegen haben wir jetzt keinen unmittelbaren Zeitdruck, um an dem Problem etwas zu ändern. Das Problem besteht kurz gefasst darin, dass jede Veränderung des Programmschemas dazu führt, dass andere Sendungen wieder verlegt werden müssen. Das birgt die Gefahr in sich, dass diese Sendungen dann weniger Zuspruch finden. Und deswegen tun wir uns nicht so ganz leicht damit. Wir sind aber dabei, alle möglichen Varianten wirklich sehr sorgsam und sorgfältig zu untersuchen und diejenigen dann auszuwählen, die am wenigsten Kollateralschäden beinhaltet.
Die ARD ist nicht nur Fernsehen. Die Intendanten wollen helfen, dafür zu sorgen, dass der Hörfunk in der Ausstrahlung digitalisiert wird. Warum ist das bisher eigentlich nicht passiert?
Es lag vor allen Dingen an der fehlenden Einigkeit zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern hinsichtlich der Frage, ob wir jetzt auf DAB oder eine Nachfolgetechnologie setzen sollen. Da würde ich sogar sagen, dem Grunde nach ist unbestritten, dass das die Technologie der Zukunft ist. Die Privaten verweisen nur darauf, dass sie das nicht refinanzieren könnten und fordern mehr oder minder eine Subventionierung ihrer Investitionen. Daran hat es bisher gefehlt. Die Politik hat erkennen lassen, dass sie auch jetzt nicht daran denkt. Ich glaube aber, dass die privaten Veranstalter sich sehr ernsthaft mit der Perspektive beschäftigen müssen, ob sie auf Dauer auf einer analogen Insel in einer digitalen Welt überleben wollen. Und das wird, glaube ich, keine befriedigende Zukunftsperspektive sein. Oder ob sie sich doch durchringen, auf DAB zu setzen.
Wagen Sie eine Prognose, wann der digitale Hörfunk in Deutschland den analogen abgelöst haben wird?
Die Prognose ist sehr schwer zu treffen. Ich glaube, es wäre sehr hilfreich und notwendig, wenn der Gesetzgeber ähnlich wie bei der Fernsehverbreitung einen Schlusstermin setzen würde. So ähnlich macht das im Übrigen auch der Gesetzgeber in Frankreich. Der sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt dürfen nur noch Empfänger verkauft werden, die DAB empfangen können. Das würde dazu beitragen, diesen Wechsel zu beschleunigen. Denn das muss man sich auch vor Augen halten. Parallel, analog und digital zu übertragen, ist eine sehr teure, aufwendige Veranstaltung.
Herr Dürz, der Präsident des Verbandes der privaten Rundfunk- und Kommunikationsunternehmen, hat bei einer Diskussion gesagt, dass die künftigen Verbündeten der Privatsender Google wären. Was für eine Strategie würde die ARD dagegen setzen?
Wir setzen auf journalistische Qualität. Und wir müssen klar sehen, im Netz ist journalistische Qualität zwar noch vertreten, aber sie hat eine Minderheitenposition. Insofern strebe ich eher Allianzen an mit den Vertretern der Qualitätspresse, mit den Tageszeitungen beispielsweise. Denn ich glaube, hier müssen wir unsere Kräfte bündeln, müssen uns gegenseitig stärken. Google ist ein sehr, sehr starker Gegner. Sich mit ihm einzulassen als Verbündeten kann auch bedeuten, dass man von ihm überwältigt wird. Deswegen ist das für uns kein Weg.
Peter Guttgus, der ARD-Vorsitzende und Intendant des Südwestrundfunks, im Gespräch mit Werner Lange für das Medienmagazin. Und Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Radio 1 und dem Medienmagazin.
Radio 1, nur Hörsatz.
Pete and the Pirates, Mr. Understanding.
Ich weiß nicht, ob das Thema heute Abend schon angesprochen wurde. Der Frühling hat Einzug gehalten hier in Köln. 42 Grad im Schatten hier in Köln. Es ist so warm, die ersten Banker schlafen schon wieder auf der Parkbank ohne Zeitung.
Frühlingserwachen jetzt auch im Medienmagazin. Daniel Fiene hat natürlich den letzten Monat beobachtet mit Herrn Pehler.
Absolut.
Frühlingsgefühle?
Ja, die habe ich auf jeden Fall. Wir haben auch festgestellt, was das Gegenteil von Frühlingserwachen ist.
Abends spät.
Spät rechts einschlafen.
Okay.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene und jetzt kommt auch Herr Pehler hinzu.
Hallo Brandenburg.
Herr Pehler, was bist du denn so gut gelaunt?
Na, es ist doch Frühling, die Cafés sind voll. Die Stimmung ist gut, ich bin lyrischer Laune.
Hä?
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
Du alter Mörike, ist die Stimmung nicht aber ein bisschen unangemessen? Ich meine, es ist doch Krise.
Ach, Quatsch. Es kann doch nicht sein, dass nicht nur in den Berliner Hinterhöfen und in den brandenburgischen Wäldern der Frühling angekommen ist, sondern auch in den Medien die Frühlingsstimmung herrscht.
Jetzt im April hat bestimmt Ernst Elitz Frühlingsgefühle, denn im März hatte er seine letzten Arbeitstage als Intendant des Deutschlandradios.
15 Jahre lang leitete er Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Im Interview mit der Bild-Zeitung hat er verraten, dass er nicht nur Mozart hört, sondern auch Madonna.
Im Radio 1 Medienmagazin-Interview hat er gesagt, auf welche Ergebnisse seiner Amtszeit er besonders stolz ist.
Und wenn ich mir die vergangene Zeit angucke, haben wir uns gesetzlich sehr stark stabilisiert. Wir sind eigenständiger Gebührengläubiger. die Obergrenze von 710 Planstellen, die mal bei uns im Staatsvertrag stand, ist eliminiert. Wir können das Haus so organisieren, wie wir wollen. Die beiden Programme haben in der Öffentlichkeit einen hohen Stellenwert und wir bekommen jetzt die Möglichkeit für ein drittes nationales Programm. Das Deutschlandradio als nationaler Hörfunk ist in Deutschland so etabliert, dass keiner mehr fragt, warum brauchen wir eigentlich ein nationales Radio? Alle sagen, sehr gut, dass es das gibt.
Nachfolger wird künftig übrigens Willi Steul. Der kommt vom Südwestrundfunk aus Stuttgart. Er bekommt den Schreibtisch von Ernst Elitz. Und Daniel, weißt du übrigens auch, wo der steht?
Klar, in Berlin.
Nein, der steht in Köln.
Ah.
Auch wenn Ernst Elitz sehr oft auf Berliner Kulturveranstaltungen zu finden war, ist sein Hauptarbeitsplatz in Köln. Beim Deutschlandfunk am Rhein steht nämlich der Intendantenschreibtisch. Der Amoklauf von Winnenden hat im vergangenen Monat die Medien beherrscht und deswegen darf das auch im Rückblick nicht fehlen.
Im Medienmagazin konnten Sie ja schon über die Verfehlungen der deutschen Medien rund um den Amoklauf hören. Allerdings haben wir uns damit beschäftigt, was für eine Berichterstattung sich die Betroffenen denn wünschen.
Dazu haben wir nach der Tat mit Christina gesprochen. Sie ist ehemalige Schülerin der betroffenen Realschule in Winnenden. Die Schule wird auch heute noch von ihren Verwandten besucht.
Hier ein Ausschnitt aus dem Interview.
Jetzt ist ein Tag schon wieder ins Land gegangen. Man blickt schon mit einer gewissen Distanz zumindest zurück. Hat dich denn auch was so richtig gestört, auch jetzt nach einem Tag vielleicht?
Naja, ich meine, was die Bild darüber schreibt und wie sie es schreibt, ist schon sehr schockierend. Vor allem, weil ich einfach weiß, okay, es ist meine Stadt und es wird einfach jetzt über die Stadt berichtet, als wäre es irgendwie ein Schauplatz. Und das ist schon sehr hart.
Was meinst du, welches Bedürfnis an Berichterstattung haben Betroffene in so einer Situation?
Einerseits in Ruhe gelassen werden zu werden und andererseits halt eine ehrliche Berichterstattung und keine Hetzjagd. Ja, dass es einfach irgendwie ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse und Gefühle, die einfach in den Menschen gerade hochkommen, dass sie einfach nicht bereit sind, jetzt sofort ein Interview geben zu können, wenn sie auf ihr Kind warten, das noch in der Schule ist oder so.
Die Tat war schlimm genug. Das Verhalten vieler Journalisten hat die Stimmung in Winnenden teilweise sogar noch verschlimmert.
Frühlingsstimmung gibt es beim Sportjournalisten Jens Weinreich. Wir erinnern uns, seit dem Herbst hatte er eine juristische Auseinandersetzung mit dem Deutschen Fußballbund. Der Streit ist jetzt beigelegt.
Vielleicht ist die Frühlingsstimmung jetzt aber auch beim DFB. Immerhin hat Weinreich den DFB-Präsidenten Theo Zwanziger als Demagogen bezeichnet und der Verband sah seinen Präsidenten diffamiert.
In der Zwischenzeit gab es aber viel Arbeit für die Gerichte, die zwar Weinreich bisher immer recht gaben, aber seine finanziellen Mittel reichten nicht bis zur letzten Instanz, denn im Vergleich zum DFB sind seine Mittel verschwindend gering.
Leider geht's bei einer solchen Diskussion ja oft nicht um das Recht, sondern um den längeren Atem. Das finanzielle Risiko, das Weinreich bei diesem Rechtsstreit gegen eine große Organisation einging, ist wohl nur zu erahnen. Jetzt das Ende. Beide Parteien haben sich geeinigt. Einige Kommentatoren sehen den kritischen Journalismus durch den Ausgang dieses Streits ziemlich eingeschüchtert.
Insgesamt ist es also eine doch nicht so frühlingshafte Geschichte, denn trotz der riesigen Energie, die jetzt in diesen Streit gesteckt wurde, werden sich Geschichten wie diese wohl wiederholen.
Keine Frühlingsgefühle gibt es derzeit beim ZDF, denn die Vorzeigeshow Wetten, das hat die schlechteste Quote aller Zeiten eingefahren.
9,23 Millionen Zuschauer gab es für die Show aus München in der Märzausgabe. Schon die vorige Ausgabe aus Düsseldorf lag unter der 10 Millionen Zuschauermarke.
Damit hat sich Wetten, das mit der schlechtesten Saison in die Sommerpause verabschiedet. Die Sommerpause beginnt bei Gottschalk ja übrigens immer schon im Frühling. Ich habe Daniel hinter die Bühne von Wetten, das geschickt und einen Backstage-Report machen lassen. Vielleicht findet er ja dort Frühlingsgefühle.
Ich muss Sie enttäuschen. Hinter der Bühne von Wetten, das ist es schrecklich unaufregend. Das hat mir auch Wettpatin Heike Makatsch gesagt.
Also es stehen viele Container herum und alles ist grau und alles ist so ein bisschen wie auf dem Bau oder so. Es hat jetzt hier nicht viel Glamour.
Kurz vor dem Start der Sendung Shaker Thomas Gottschalk mit seinem Publikum. Er will sich bei den Düsseldorfern natürlich beliebt machen.
Düsseldorf habe ich mal ein bisschen Angst. Ihr seid ja ein verwöhntes Pack hier. Ne? Also es kann nicht immer bequem sein. So.
Ich stehe am Rand, aber als die Sendung startet, gehe ich zurück hinter die Bühne zum Catering. Dort treffe ich Koch Udo.
Heute Abend gibt's Ente, asiatisch, mit Ananas.
Während er mir den Nachtisch zeigt, verkündet Boris Becker seine Hochzeitspläne mit Lilli Kerstenberg. Spannender finde ich Uschi Blum. Die Gute ist ganz nervös. Nach 15 Jahren hat die Dienstlagnerin endlich ihr Comeback geschafft. Für sie alles furchtbar anstrengend. Und dann muss sie auch noch Interviews hinter der Bühne geben.
Wenn man so durch die Scheiße gegangen ist wie ich, jetzt müsste ich wieder meine Therapeutin anrufen. Moment, ich bin gleich wieder bei.
Ich setze mich zu einer Gruppe von halbnackten Tänzerinnen und Tänzern aus dem Berliner Friedrichstadtpalast. Sie begleiten den Uschi Blum Auftritt. Dabei ist Lisa. Sie ist zum ersten Mal bei Wetten, dass.
Wir haben schon 3 bis 4 Probentage gehabt, immer jeweils 2 Stunden.
Das ist ja das Riesen-Comeback von Uschi Blum. Aber sie ist auch schon sehr professionell, oder?
Sehr, sehr ruhig und sehr konzentriert. Auch im Ballettsaal, als wir geprobt haben. Und weiß genau den richtigen Spaß an der richtigen Stelle zu machen.
Die Zeit rast hinter der Bühne und da verabschiedet sich Thomas Gottschalk auch schon von seinem Publikum. Wir alle kennen ja die Zuschauerperspektive bei Wetten, dass ich zeige Ihnen gerade die Hinter-die-Kulissen-Perspektive, fehlt jetzt noch die Sofa-Perspektive. Nach der Show frage ich Heino Ferch, was man auf dem berühmtesten deutschen Sofa erlebt.
Ja, man ist sehr weit weg vom Publikum, aber ansonsten macht Thomas alles dafür, dass das jetzt locker ist und dass man aufpassen muss, dass man sich nicht hinlümmelt.
Dafür haben sich viele hinter der Bühne rumgelümmelt. Ich treffe nochmal Udo und frage ihn, was Crew und Gäste denn am meisten bei ihm bestellt haben.
Heute Abend das Entengrill.
Da werde ich auch gleich nochmal was probieren wollen. Haben Sie auch schon Promis getroffen?
Sehen habe ich schon welche, ja.
Wie war denn Duffy?
Sieht gut aus.
Ein wenig spannend war es also doch hinter der Bühne von Wetten, dass.
Immerhin, das ZDF hält weiter an Thomas Gottschalk fest. Zurzeit gibt es Verhandlungen über eine Verlängerung. Entschieden ist aber noch nichts.
Ein Ergebnis können wir wohl beim kommenden Monatsrückblick mitteilen, dann wissen wir mehr.
Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine mediale Zeit.
Und das war der Monat März hier im Medienmagazin Nicht gehört. Die Medienwelt dreht sich weiter, auch wenn jetzt die Sendezeit für das Medienmagazin zu Ende ist. Daniel Fiene verabschiedet sich jetzt mit mir, vielleicht mit den Themen, die wir heute nicht geschafft haben, aber die dennoch Themen der Woche waren.
Auf jeden Fall das Zeitungssterben in den USA. Dort herrscht nämlich die Angst, dass wenn der San Francisco Chronicle aufgibt, dann die erste US-Großstadt keine eigene Zeitung mehr haben wird.
Dann haben wir auch nicht über den Grimme-Preis berichtet. Wir haben auch nicht über Frankreich berichtet, wo es ein neues Internetgesetz geben wird. Also jetzt im Punkto Musikpiraterie. Wir haben auch nicht über die GEMA- und YouTube-Attacken berichtet. Das wäre vielleicht alles was für den nächsten Monatsrückblick. Aber wir haben berichtet über die Republika, über die ARD und twittern Sie weiter, hören Sie den Podcast und dann hören wir uns nächste Woche zumindest live wieder. Tschüss.
Tschüss.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und damit sind wir beim inoffiziellen Teil des Medienmagazins, sozusagen die Podcast-Zugabe, die Fortsetzung des Interviews mit Johnny Häusler. Wir fahren das Interview ein ganz klein bisschen zurück, damit der Anschluss wieder bei Ihnen vollständig im Kopf gewährleistet ist und beginnen hier.
Dass wir Leute wie Jimbo Wales hier hinkriegen, der als Wikipedia-Gründer bei anderen Veranstaltungen durchaus ganz, ganz andere Honorare aufruft. Oder jemand wie Cory Doctorow, der auch anständig Geld dafür nimmt, weil das ist teilweise, wovon die Leute leben. Und der halt bei der Republika sagt, ey, mach ich. Das ist ein Hammer. Mhm.
Aber damit kommen wir dann auch gleichzeitig wieder zu einem Problem solch eines Kongresses, was so das Image der Blogging-Szene, der Blogosphäre anbelangt. Es wird dann plötzlich oldschool. Es wird dann ein richtiger Kongress mit Sponsoren, mit Presse, mit Saalmieten in Sälen, die eigentlich für in dem Fall für Musicals und Ballett konstruiert wurden. Und das Gemütliche, das, was Blogger auch so mögen, das Intime, das Familiäre, zerplatzt dann mit einem Mal. Was überhaupt so ein Phänomen ist oder ein Paradoxon, dass Blogger, die sich normalerweise elektronisch vernetzen und miteinander kommunizieren auf verschiedenen Ausspielwegen, simultan, sage ich mal, im Twitter, E-Mail und SMS und sonst wie unterwegs sind, dass die auf einmal das Gefühl haben, es bräuchte für die ganze Sache auch was Sinnliches für den Austausch, dass das nicht ersetzt wird. Obwohl man diese Szene immer so ein bisschen, ich spitze jetzt mal zu, verhaltensgestört von außen betrachtet, weil die nur mit ihren Apparaten zu tun haben.
Aber das ist natürlich Quatsch. Ja, also, und ja. Das Schöne ist ja, dass man auf der Republika sieht, dass es Quatsch ist. Mhm. Also es gibt natürlich also verhaltensgestört ist schon ein harter Ausdruck, aber es gibt natürlich Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, in der Echtwelt vielleicht nicht so gut klarkommen, aber die gibt es ja in jedem Bereich, in jedem Kulturbereich, ja, in jedem Lebensbereich. Ich habe vorgestern mit Mut sehr lange geredet, mit dem der 4chan betreibt, und unglaublicher Typ auch, also ganz jung, und hat aber sehr viel zu sagen. Und der meinte irgendwann so, ja, man muss vielleicht mal so einen Aufkleber machen, auf dem steht, Blogger sind auch Menschen. Oder so ein Autoaufkleber, ich bremse auch für Blogger. Das ist ja alles Quatsch. Ich meine, man ist doch kein Blogger, sondern man ist irgendein Typ oder irgendeine Frau, die irgendwann den Eindruck hat, ich habe Lust zu schreiben oder ich muss unbedingt meine Meinung zu einem Thema sagen oder ich will das einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich online Tagebuch führe oder ich kenne mich mit irgendeinem speziellen Thema aus und vielleicht sollte ich dazu was schreiben, weil dann lerne ich andere kennen, die sich damit beschäftigen. So, das sind die Gründe zu bloggen. Das heißt, die Leute, die es tun, kommen aus völlig unterschiedlichen Lebensbereichen.
Da sind wir ja gleich bei dir. Du bist ja eigentlich Musiker und Radiomoderator gewesen. Mhm. Der Plan C, wenn ich mal deinen Gruppennamen weiterspinnen darf, ist jetzt nun, sagen wir mal, die Internetkultur zu entdecken und auch zum Beruf zu machen. War dieser Schritt dann ins Internet für dich sowas wie ein Systemwandel? Oder ist es eine Fortsetzung einer Persönlichkeitsentwicklung, die du schon immer in dir gespürt hast und jetzt bloß die technischen Möglichkeiten hast?
Eher Letzteres. Der Übergang war für mich extrem fließend. Also ich habe angefangen, das Internet zu nutzen 1990 tatsächlich schon. Ich war erst bei CompuServe, damals so ein abgeschlossener Dienst. Walled Gardens, die wir jetzt wieder kriegen, auch ein ganz spannendes Thema. Also dass man, ich will nicht groß abschweifen, aber dass man eigentlich angefangen hat mit diesen abgeschlossenen Welten, AOL, CompuServe und so weiter, die sich dann öffnen mussten zum Internet, also zum eigentlichen Netz, als sie gemerkt haben, die User sagen, Moment mal, wieso habe ich denn nicht Zugriff auf alles?
Zum World Wide Web, wenn man so will. Dann.
Ja, und jetzt fangen wir wieder an, das abzuschließen, weil, also mit so Sachen wie Facebook. Facebook ist, das ist in großen Teilen klasse gemacht, aber man fragt sich, warum ist das so abgeschlossen? Warum habe ich keinen RSS-Feed und so weiter und so fort? Und das hat nicht nur mit der Geldgier von Facebook zu tun, glaube ich, oder damit, dass man irgendwie ein Geschäftsmodell finden muss, sondern auch damit, dass das, ich glaube, Nutzern, die vielleicht nicht so firm sind im Netz, eine gewisse Sicherheit gibt. Also das ist, Facebook ist mein Internet sozusagen. Ich kann da mich austauschen und so. Ich glaube, auch diese Einstellung gibt es. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, für mich war dieser Medienwechsel ein sehr fließender Übergang. Wie gesagt, 1990 damit angefangen und ich will, das soll nicht blöd klingen, aber ich habe ganz, ganz früh schon gedacht, wenn ich damit Daten übertragen kann und eine CD sind auch nur Daten, dann werde ich darüber Musik vertreiben können. Ich werde darüber auch irgendwann Filme vertreiben können. Ich habe damals nicht gewusst, wie schnell das Internet über ein Kupferkabel werden kann. Das habe ich nicht geahnt. Aber mir war ganz früh schon klar, dass das explodieren wird. Ich habe gesagt, das wird Wahnsinn. Stell dir vor, du könntest Musik innerhalb von Sekunden austauschen. Du könntest deinen Kumpel eine Datei schicken, aus der er einen Song produziert. Oder du singst auf einen Song oder so. Du musst nicht mal vor Ort sein, sondern du kannst diese Dinge so austauschen. Und ich finde immer, das ersetzt ja keine Sinnlichkeit.
Aber der Versuch geht schon hin, dass also Printmedien elektronisiert werden, sage ich mal. Und dann sieht man ja, dass das Haptische dann darunter leidet.
Weißt du, was so schade ist? Ich kaufe wirklich viele Magazine. Weil ich finde, dass Printprodukte ganz, ganz großartig sein können. Nicht nur inhaltlich, sondern als Objekt der Begierde für mich. Ich finde, ein gut layoutetes, ein gut gestaltetes Magazin ist was, was mich echt inspiriert. Also sowas wie Lowdown oder Debug. Ich merke, wie viel Liebe da im Detail steckt und ich kaufe das gerne. Und ich finde das spannender finde das dann nochmal ganz anders toll als die Website dazu. Und darüber reden wir ganz wenig. Wir reden immer ganz oft über Journalismus und Tageszeitungen und so. Ehrlich gesagt, ich finde auch eine Tageszeitung toll, haptisch. Aber die Tageszeitung in dieser Form wird garantiert nicht ewig leben. Ich meine, die Herstellung kostet auch was. Und das ist eigentlich, ist es doch Quatsch, dass ich was kaufe, von dem ich drei Artikel lese und dann schmeiße ich es weg. Das ist eigentlich viel sinnvoller, diese Informationen im Netz zu haben und von mir aus auf einem flexiblen Portable Reader, den ich dann morgens aufschlage und da ist die neue Ausgabe drin oder ich habe mir selbst zusammengestellt, was meine Ausgabe sein soll. Ich möchte Feuilleton, Sport, Politik. Bei den Tageszeitungen ist das natürlich ein Wandel, der wehtut. Und auch mir ein bisschen wehtut, weil ich die Zeitung morgens zum Frühstück schon klasse finde. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nutze ich es immer weniger auch. Weil wenn ich wenig Zeit habe und tatsächlich nur auf dem Café irgendwo sitze, dann gucke ich im iPhone. Das reicht dann auch. Also dafür brauche ich keine Zeitung kaufen. Ich weiß, dass das wehtut. Ich finde das auch schade, dass da ein Kulturteil scheinbar, was es ja auch noch ist, wegfallen wird. Aber das ist, glaube ich, nicht zu stoppen. Ganz anders aber bei Magazinen. Also ich glaube, Printmagazine haben schon, weil großformatig oder hochwertig gedruckte Fotos sind schon nochmal was, was du nicht so einfach, finde ich am Bildschirm anders, definitiv. Und auch was Layout angeht, was Leseübersicht angeht und so, ist nach wie vor klasse. Und es gibt Magazine, die überleben mit einer kleinen Auflage. Also ich würde jetzt denken, dass auch Debug ist jetzt, ich kenne da keine Zahlen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt 100.000 Stück verkaufen oder so. Aber wenn man es schafft, den Laden irgendwie vernünftig zu halten, scheint es irgendwie zu gehen. Und darüber bin ich sehr froh. Und vielleicht müssen wir genauso wie bei der Musik und bestimmt auch beim Film auch mal wieder ein bisschen runterkommen und auch mal sehen, ich muss keinen riesen aufgeblasenen Laden haben, um ein gutes Printprodukt zu machen. Es kostet Geld, das ist klar. Und du brauchst auch gute Leute, die wollen auch bezahlt werden. Aber also auch eine Radiostation, glaube ich, braucht nicht immer 150 Leute oder so. Ich glaube, man auch so ein bisschen sieht man das bei Moto FM, die natürlich ganz anders arbeiten oder so, aber die haben halt auf jeden Fall versucht, das klein zu halten und nicht zu sehr explodieren zu lassen, damit du plötzlich einen riesen Kostenapparat hast, den du einfach nicht mehr finanzieren kannst. Es ist natürlich nicht so einfach, wie ich sage. Das ist, gibt's eine Menge Probleme und da wird es bestimmt auch noch viele Wunden zu heilen geben. Weil das natürlich auch für Leute, die eine Anstellung haben, so alles total kompliziert ist. Und es ist ja auch nicht so, dass wir mit Spreeblick jetzt irgendwie so viel Geld verdienen, also nur mit Spreeblick alleine, dass wir sagen könnten, naja, wir können hier unsere Redaktion finanzieren. Das ist für uns ja auch ein total, ein täglicher Kampf und sehr, sehr schwierig. Und ich bin froh, dass wir das über so mehrere Standbeine machen. Und deswegen bin ich auch glücklich, wenn die Republika, wir wissen es noch nicht, aber wenn auch da mal was hängen bleiben sollte oder so, dann ist das wunderbar. Weil wenn ich mit diesen ganzen Projekten ein bisschen Geld verdienen kann und es reicht dann aufs Jahr gesehen, dann ist das zwar kein Modell, was für alle funktioniert, aber erstmal für uns funktioniert, bis wir dann an einem Punkt angelangt sind, wo man vielleicht sagen kann, und jetzt trägt sich Spreeblick tatsächlich für sich. Und bei dem Thema ist es super spannend, weil was ich so schlimm finde im Moment oder was ich das wahre Problem finde, ist nicht, dass man Werbung schaltet oder so. Ich finde es furchtbar, wenn nur noch Werbung Kultur finanziert. Es gibt scheinbar keinen anderen Weg mehr. Wir sehen das aber schon seit 20 Jahren. Also Techno zum Beispiel. Techno war im Gegensatz zur Punk-Bewegung, die ich immer so ein bisschen vergleiche, weil ich finde, das fühlte sich am Anfang ähnlich an. Auf Techno-Plakaten waren immer große Marken sofort drauf. Und zwar genau die, die sonst nicht werben können. Zigaretten, Alkohol. Und das war nie ein Thema scheinbar für die Empfänger. Das hat die einfach nicht interessiert. Ja, wohingegen beim Punkrock schon immer schwieriger war, was machst du da mit irgendeiner Marke oder so. Auch in Online-Bereichen gibt es die Diskussion, was soll jetzt hier das Werbebanner und so. Völlig verständlich. Und die Entscheidung muss man natürlich trotzdem treffen, aber wenn das der einzige Weg ist, wenn du sagst, ich habe hier 24 Stunden zu tun mit diesem Zeug und ich möchte auch, dass es erfolgreich ist und möchte damit auch Geld verdienen, habe aber nicht mal eine Chance. Also es gibt keine Chance, außer ich schalte Werbung. Dann ist das schon problematisch. Und ich finde es echt, das beschäftigt mich und ich überlege die ganze Zeit, wie man da am besten mal drüber schreiben kann, dass offenbar nur noch Werbung Kultur finanziert. Und bin mit den Gedanken so weit, dass es an manchen Stellen vielleicht auch okay und fair ist, weil die Marken und Produkte nämlich ja auch schließlich diejenigen sind, die das Geld von den Leuten kriegen und dass sie einen Teil davon dann wenigstens wieder an die Kultur abgeben, sozusagen, indem sie die unterstützen finanziell, ist ja fast okay. Aber ich bin da noch zu keinem Schluss gekommen. Was ist auf jeden Fall, finde ich es schade, dass es nicht mehr Möglichkeiten und Auswahlmöglichkeiten gibt, als entweder an ganz vielen Sachen zu arbeiten und so eine Mischkalkulation zu haben, was für uns jetzt im Moment ein guter Weg ist, oder aber halt die ganze Zeit zu kurbeln, hey, ihr müsst bei mir Banner schalten und so, was ja auch nicht jedermanns Sache ist.
Radio 1 in Cottbus auf 95,1. Radio 1, nur für Erwachsene.